Hallo und herzlich willkommen zurück zum Volksverpetzer Podcast. Bei mir ist wie immer Freddy, der leitende Redakteur beim Volksverpetzer.
Ja, heute ein bisschen verschnupft. Und das war Thomas, der Chef vom Volksverpetzer. Und wir haben heute wieder einige spannende Themen für euch vorbereitet.
Genau, in unserer fünften Folge haben wir einmal einen viralen Artikel von uns über fünf große etablierte Medien, die immer weiter nach rechts und in die Desinformation abdriften.
Außerdem reden wir über das Ende der Ampelkoalition und schauen in Richtung der anstehenden Bundestagswahlen.
Aber zuerst reden wir über ein sehr relevantes Thema aus dem November, das aber mittlerweile schon wieder von ein paar anderen Themen begraben wurde, die US-Wahl direkt am Anfang des Monats.
Volksverpetzer, der Podcast.
Aber bevor wir einsteigen, obligatorisch gucken wir uns ein paar Fragen an, die ihr an uns hattet. Und die erste Frage möchte ich Freddy stellen, weil ich glaube, das ist etwas, wo er beantworten kann. Fletcher 1984 hat uns gefragt, wie schnell kann eine oder unsere Demokratie zerfallen, sollten die Nazis an die Macht kommen?
Ja, das ist tatsächlich, Thomas hat das deswegen so angeteasert, weil ich da vor, ich glaube, 3 Wochen ungefähr einen Artikel über das Thema geschrieben habe, über das Thema, wie schnell die Demokratie stirbt. Ich glaube, was man da nicht so ganz vergessen darf, ist, viele Leute stellen sich das so vor, dass es so ein bisschen wie im Geschichtsbuch wird, 1933, die kommen an die Macht, die machen dieses und jenes Gesetz und überall laufen Schlägertrupps rum und dann ist die Demokratie nach ein paar Monaten abgeschafft. Ich glaube nicht, dass das aktuell das ist, was passieren würde, selbst wenn mal hypothetisch gesehen die AfD an die Macht kommen würde, weil einfach die Vorzeichen ganz andere sind als in der Weimarer Republik. Ich glaube aber, dass aktuell die Demokratie trotzdem sehr gefährdet ist und dass die Demokratie auf eine andere Art und Weise stirbt und dass es vielleicht gerade deswegen so gefährlich ist, weil wir dadurch eben nicht damit rechnen. Aber wenn wir uns mal umschauen, sehen wir aktuell schon, dass die ersten oder das Vorboten von einem Niedergang der Demokratie, wenn man das mal so pathetisch ausdrücken möchte, dass die ja schon zum Teil schon auf uns hereinbrechen, ohne dass irgendwelche Rechtsextremen überhaupt auf nennenswerter Ebene regieren. Also schauen wir uns zum Beispiel die Migrationspolitik an. Das macht ja selbst die Ampelregierung, die ja per Definition eigentlich eher links der Mitte und liberal sein sollte. Aber selbst die hat ja eine extrem restriktive Migrationspolitik mittlerweile eingeführt, was Abschiebungen angeht, was die Grenzen schließen angeht. Da könnte ja ironischerweise oder traurigerweise die AfD kaum noch so viel Luft nach oben, wenn man mal von diesen Remigrationsplänen, was deutsche Staatsbürger angeht, absieht. Aber schon da hat ja die AfD auch gewirkt, indem sie diesen Diskurs immer weiter nach rechts verschoben hat. Oder es wird zum Teil auch jetzt schon aufgrund von gewissen ausländischen Nachnamen oder gewissen Namenslisten Polizeiarbeit betrieben. Stichwort die sogenannte Clan-Kriminalität. Auch da hat ja diese Rechtsverschiebung schon gewirkt, ohne dass sie überhaupt jemals reagieren mussten. Oder was wir auch immer wieder merken ist, das Thema Pressefreiheit. Viele glauben ja auch, dass das dann, dass die Presse jetzt frei ist und wenn dann die AfD in die Macht kommen würde, dann verbieten die alles und ist die Presse nicht mehr frei. Aber man sieht ja jetzt schon, dass die Pressefreiheit immer stärker eingeschränkt wird und das gar nicht unbedingt durch den Staat, sondern vor allem auch durch Sachen wie zum Beispiel Slap-Klagen. Also dass sozusagen irgendwelche Leute, die gewisses Interesse daran haben, dass Informationen nicht verbreitet werden, einfach mal eine Abmahnung dagegen raushauen, die vielleicht rechtlich gar nicht stabil ist. Aber dass, wenn das nur ein kleiner Blog oder ein kleiner freier Journalist ist, der das verbreitet hat, hat er vor diesem Prozess, der dahinter steckt, so viel Angst und kann sich das gar nicht leisten, dass er dann eher seine Arbeit oder ihre Arbeit einstellt. Und genau das sind Anzeichen, wo wir jetzt schon aufpassen müssen und wo jetzt gerade schon daran gearbeitet wird, dass unsere Demokratie ausgehöhlt und untergraben wird. Eben diese wichtigen Grundpfeiler wie Menschenrechte, wie Pressefreiheit. Ich möchte damit keine Panik machen. Wir haben in Deutschland immer noch einen sehr guten Stand der Demokratie. Aber wir müssen es eben auch verteidigen. Es ist nicht einfach so gottgegeben oder so. Es ist etwas, woran wir ständig arbeiten müssen. Okay, das war eine sehr lange Einstiegsfrage. wir haben auch noch eine Frage.
Leichtes Thema zum Anfang.
Ja, ein leichtes Thema zum Anfang, wie so oft. Wir haben auch noch eine weitere Frage, die stelle ich mal jetzt dir, Thomas. Die Frage ist von Klaus-Peter-1, also von Instagram. Er fragt, warum liefert die AfD weiter Gründe, sie zu verbieten? Also er schreibt hier als Beispiele die Aktion im Thüringer Landtag mit dem AfD-Alterspräsidenten und auch dieser aktuelle Beschluss der AfD Bayern zum Thema Remigration.
Warum liefert die AfD weiter Gründe, sie zu verbieten? Keine Ahnung, weil sie nicht mehr vom Verfassungsschutzchef beraten wird oder so.
Wahrscheinlich.
Was? Erlebnisfrei erfunden. Quelle in den Shownotes dazu. Ja, vielleicht, weil sie einfach wirklich verfassungsfeindlich und rechtsextrem ist und das nicht nur blöde Linke sagen, die sie nicht mögen. Die AfD radikalisiert sich seit Jahren immer weiter, weil sie keine negativen Konsequenzen davon hat. Also wir kritisieren sie seit Jahren für rassistische, für verfassungsfeindliche Sachen, aber die AfD verliert dadurch nicht wirklich Stimmen, mit Ausnahme jetzt der Proteste nach Potsdam. Aber offensichtlich interessiert die AfD das jetzt nicht mehr, denn was vorgeworfen wurde, was in Potsdam besprochen wurde, Remigration auch von deutschen Staatsbürgern, scheint ja jetzt die AfD Bayern offiziell als Resolution zu beschließen. Also die machen halt immer weiter und die schauen, wie weit sie damit durchkommen. Und sie kommen halt immer weiter damit durch und it keeps working. Also vielleicht sollten wir mal ihnen zeigen, dass es Konsequenzen hat, wenn man gegen die Verfassung ist, damit sie, also auch, weißt du, gar nicht so sehr, weil wir sie verbieten wollen oder sonst irgendwas, sondern es darf ja theoretisch eine demokratische AfD geben. Ich würde das persönlich total verabscheuen, aber weißt du, wenn die AfD auf dem Boden des Grundgesetzes ist, dann muss ich halt damit leben als Demokrat.
Ja.
Aber das macht sie nicht. Und auch, weil unsere Kritik an ihr und an ihren rechtsextremen Sachen nicht ernst genommen wird, weswegen sie keinen Grund sieht, sich zu mäßigen. Und vielleicht würde mal der Anfang eines Verbotsverfahrens den nötigen Impetus geben, dass sie sagt, okay, jetzt schmeißen wir alle Faschisten und Rechtsextreme raus. Ich meine, at this point, who else is left? Aber ja, weißt du, das liegt an der AfD. Die hat das selber in der Hand, aber sie hat kein Interesse daran. Also
ja,
geht's so weiter.
Das Thema AfD-Verbotsverfahren werden wir übrigens, kleiner Spoiler, nachher nochmal kurz besprechen. Wir haben jetzt aber erstmal euch ja versprochen, dass wir nochmal über die US-Wahlen sprechen von ganz am Anfang des Monats.
Ja.
Und denn wir hatten damals zu den US-Wahlen, ich habe nicht nur eine ganze Nacht durchgemacht, um mir dieses traurige Wahlergebnis live anzuschauen, sondern wir haben tatsächlich auch darüber geschrieben. Und Thomas hat darüber einen Artikel geschrieben, über die Frage, die, glaube ich, viele beschäftigt hat in den Tagen nach der Wahl. Warum wählen Leute diesen Donald Trump? Erklär mal, Thomas, warum?
Ja, genau. Also es war auch chronologisch das erste große Thema in diesem Monat und bis vor wenigen Tagen auch der meistgeklickte Artikel des Monats bei uns. Kleiner Teaser für später. Ja, ich habe, nachdem auch Freddy, wie gesagt, die Nacht durchgemacht hat, ich glaube, wir haben uns um 9 Uhr morgens oder so abgewechselt,
ja, ja,
mit dem Live-Ticker, den wir auf Blue Sky und so gemacht haben. Als Freddy geschlafen hat, habe ich ein bisschen nachgedacht, warum und so.
Ja. Ich habe auch nachgedacht, warum, aber ja.
Ich habe einen Deep Dive gemacht. Der wurde teilweise von in den Kommentaren als datenreichen Deep Dive bezeichnet, was mich sehr freut. Ich habe mir nämlich angeschaut, weil viele Kommentatoren sagen, ja, Trump wurde wegen der Wirtschaft gewählt. Da gibt es dieses ganz bekannte Statement aus der Clinton-Kampagne von 1992, als er Präsident wurde.
Bill Clinton.
It's the economy, stupid. Bill Clinton, ja. Es gibt inzwischen andere Clintons, ja, die politisch relevanter waren. Bill Clinton, es geht um die Wirtschaft, Dummkopf. Und ihr werdet diesen Ansatz sehr, sehr viel lesen, im Kontext jetzt auch von Trumps Wahl. Das habe ich auch dargelegt in meinem Artikel. Und ich habe mich gefragt, ist das denn überhaupt so? Also das kurze Argument ist, der Wirtschaft geht's schlecht. Die Leute haben kein Geld oder whatever und deswegen wählen sie halt nicht den, der gerade an der Regierung ist, sondern den Herausforderer und in dem Fall halt Trump. Biden und natürlich auch Harris als seine Vize haben nicht genug für Wohlstand gesorgt, deswegen wurden sie abgewählt. Aber ich habe mir dann halt sehr genau das halt angeschaut und in Umfragen sagen die meisten Menschen auch, ja, sie sagen, der Wirtschaft geht schlecht, sie haben deswegen Trump gewählt. Also die Leute sagen das auch selber, deswegen ist das für viele Leute an dieser Stelle dann auch die Analyse abgeschlossen. Hm. Aber ich habe mir dann halt sehr viele Metriken angeschaut. Ich habe mir halt angeschaut die Kriminalität, ich habe mir Wirtschaft angeschaut, ich habe mir Löhne angeschaut, ich habe mir dann auch die Migrationszahlen angeschaut in Deutschland und in den USA. Ich habe es auch immer mit Deutschland verglichen, die Inflation, die Reallöhne, die Strompreisentwicklung, die Aktienmärkte in Deutschland, in den USA. Und das Interessante ist, der Wirtschaft geht es nicht so schlecht, wie die Leute glauben. Tatsächlich haben auch viele Umfragen und Analysen und Studien gezeigt, je besser du weißt, wie es der Wirtschaft wirklich geht, desto eher hast du Harris gewählt. Das heißt, je weniger Ahnung du hast von der Wirtschaft, desto eher hast du Trump gewählt. Also sprich, du hast nicht Trump gewählt, weil die Wirtschaft schlecht war, du hast Trump gewählt, weil du dachtest, dass die Wirtschaft schlecht war.
Aber das ist natürlich keine gute Aussicht so, weil wenn die Wahrheit egal ist und die Leute einfach trotzdem Trump wählen, wie kann man sowas dann überhaupt noch aufhalten?
Genau, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Du kannst, es geht darum zu sagen, Harris und Biden hätten halt mehr für die Wirtschaft tun sollen. Aber sie haben was getan und es hat keine Rolle gespielt. Hm. Und das Schlimme ist halt, sie kann das sagen, ja, aber sie hätten noch mehr machen können und deswegen wurde Trump gewählt. Aber Trump ist nicht gut für die, er war es nicht in seiner ersten Amtszeit und er wird es nicht wieder sein. Er hat jetzt kürzlich wieder vorgeschlagen, 25% Tariffs auf Mexiko und Kanada zu erheben, also quasi Strafzölle. Ja. Also quasi eine 25, quasi alles, was USA aus Mexiko und Kanada, ihre beiden größten Handelspartner, importiert, wird um ein Viertel teurer. Also für die Leute innen. Also ja. Die Leute zahlen das selber. Die Amerikaner zahlen diese Steuer, ja. Sozusagen. Um ganz einfach das runterzubrechen.
Ja, es ist halt nur das Argument dahinter, dass er eben die einheimische Wirtschaft damit schützt. Und das fühlt sich irgendwie dann stärker an für die Leute, als die tatsächlichen Auswirkungen, die solche Strafzölleben einfach haben auf sie, auf ihr persönliches Leben.
Genau. Also Trump wird alles teurer machen, wenn er das durchzieht. Und deswegen ist die Frage, die Leute haben keine Ahnung und sie haben denjenigen gewählt, der alles noch teurer machen wird, der nicht gut für die Wirtschaft ist, der nicht, vor allem für sie selber, also gerade wenn du wenig Geld in der Tasche hast, also die Superreichen, die großen Firmen, die freuen sich ja drüber, aber nicht die Leute, die ihn gewählt haben. Ja. Und deswegen ist halt, es ist ein komplexes System an Gründen, warum Extremrechte wie Trump oder jetzt auch die AfD dann halt Zugewinne machen oder sogar Präsident werden zum zweiten Mal. Ja. Aber der Grund ist weniger die Wirtschaft, sondern mehr halt die Lügen über die Wirtschaft. Ich habe gesagt, it's lies about the economy, stupid.
Ja, das ist die Propaganda dahinter.
Genau, und deswegen müssen wir quasi Harris weniger dafür kritisieren oder die Ampel, for that regard, dass sie mehr Sozialpolitik machen sollen. Ich meine, ich bin dafür, dass sie mehr Sozialpolitik machen würden. Ja, ja. Das ist definitiv sinnvoll aus mehreren Gründen. Aber das war nicht der Grund, warum die extreme Rechte stark wird. Die extreme Rechte ist stark, weil sie so eine ausgeklügelte, große rechte Propagandamaschine hat in Social Media und in anderen Medien inzwischen. Und zu den anderen Medien kommen wir nach noch. Ja. Es reicht nicht, Recht zu haben. Man muss es halt auch gut vermarkten. Und da ist es das halt, was auch Volksverpetzer macht. Wir versuchen halt Fakten in der Art und Weise zu erzählen, zu vermarkten. Ich habe ein Buch geschrieben, das buchstäblich heißt Werbung für die Wahrheit, weil wir verlieren die Diskurshoheit und dann spielt keine Rolle mehr, was wahr ist und was falsch und dann gewinnen die extremen Rechten einfach mit Lügen.
Ja, weil viele eben doch immer noch glauben, dass es einfach nur reicht, die Fakten zu sagen und dann werden die Leute sich schon von selbst davon überzeugen, aber wenn auf der Gegenseite jemand mit nicht fairen Mitteln in die andere Richtung zieht, dann funktioniert das halt einfach nicht mehr.
Genau, und dann, weißt du, wie jetzt sehen wir es ja teilweise schon, so viele Leute, die sagen, was, Trump will Strafzölle machen, den ich gewählt habe, ja, aber
jetzt ist es zu spät.
Ja, und es wäre vielleicht gut, wenn wir hier in Deutschland das den Leuten irgendwie erklären, bevor sie die AfD wählen.
Ja. War das nicht sogar der Aufhänger von deinem Artikel, dass es immer wieder so ist, dass kurz nach den jeweiligen Wahlen, wenn AfD viel gewählt wurde oder Trump viel gewählt wurde, zum Beispiel die Google-Anfragen zu, was machen die eigentlich genau, spiken, aber halt immer genau nach der Wahl und eben nicht davor.
Ja, wie bringen wir die Leute dazu, das vorher zu googeln?
Ja, das ist unsere Mission eigentlich. Wie bringen wir euch dazu, einen Tag eher zu googeln?
Naja. Genau. Und das ist die wichtige Frage. Also eine wichtige. Nicht so sehr, warum will Trump oder die AfD bessere Wirtschaftspolitik machen, weil wollen sie nicht. Das ist ja der Punkt. Also
zumindest nicht für die meisten Menschen.
Tu Gutes und vergiss nicht, darüber zu sprechen.
Ja, das trifft's wahrscheinlich.
Ja, das war so ein bisschen mein Fazit. Wenn ihr euch den anschauen wollt, den Artikel, der ist in den Shownotes drin, da sind viele Statistiken und Studien und Daten drin, also gönnt euch.
Ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Artikel auch gewesen.
Und wie ihr gesagt, ich hatte ja das auch immer mit der Ampel verglichen, ja, weil wirklich nur wenige, zwei Tage, ein Tag später hat uns nochmal eine krasse News aus dem Weg gefegt und darüber will Freddy jetzt reden.
Ja, also das war, ich glaube sogar, oh Gott, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, weil mein Tag-Nacht-Gefühl in dieser Zeit sehr verschoben war. Aber war das nicht sogar noch am Abend danach quasi, dass Olaf Scholz bekannt gegeben hat, dass er den Finanzminister Christian Lindner entlassen wird, was quasi dann der Startschuss für das Ende der Ampel war? Und das war natürlich, ja, es gab da sehr viel Kritik auch daran, dass es vielleicht der ungünstigste denkbare Zeitpunkt war und ich glaube, die Kritik hat da schon auch einen Punkt, denn gerade an so einem Tag, wenn eh gerade dieser Trump-Schock durchgeht, dann noch die Ampel aufzulösen. Andererseits viele Menschen, ich muss sagen, ich persönlich auch zu einem gewissen Punkt waren auch irgendwo froh, dass es vorbei ist, dieses Theater. Mhm. Genau, und jetzt ist die Ampel zu Ende. Aktuell, während wir das aufnehmen, 27. November, haben wir in Deutschland eine Minderheitsregierung aus CDU und Grünen. Nicht aus CDU und Grünen, Faktencheck aus SPD und Grünen. Sorry, ich war schon wieder woanders im Kopf.
Das war Spoiler für
Entschuldigung, ja. es war Spoiler für nach Februar, denn da werden die Neuwahlen stattfinden. Zumindest ist so der Plan aktuell. Man weiß ja nie so genau, was hier alles noch passieren wird. Ja, und natürlich ist das Thema dann, hat die Trump-Wahl fast so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Ich würde nicht sagen, dass sie komplett überschrieben hat, denn es wurde schon viel über Trump diskutiert. Aber natürlich war die Ampelrücktritt und die Neuwahlen, auch der Termin der Neuwahlen erstmal, da gab es ja gleich das nächste Theater drum, das dominante Thema dann in den nächsten Tagen und eigentlich auch bis jetzt. Wir haben natürlich auch sehr viel geschrieben zu dem Thema, weil wir einfach auch generell ja viel über die deutsche Politik schreiben. Zum Beispiel ein Artikel über den heimlichen Absturz der AfD, den viele nicht mitbekommen haben. Denn die AfD ist aktuell den Umfrageabsturz, muss man sagen. Den Artikel hast du, glaube ich, sogar geschrieben, Thomas, ne?
Ja, der ist auch ziemlich weit oben in der Klickzahl diesen Monat gewesen.
Der war auch sehr beliebt. Denn das ist auch wieder so ein typischer Fall von, wo wir ein bisschen so dieses aus dem Märchen des Kaisers neue Kleider spielen. Wir sagen Sachen, die eigentlich sehr klar und offensichtlich sind, aber die trotzdem irgendwie in den Narrativen nicht auftauchen. Die AfD ist aktuell schwächer in den Umfragen, als sie es vor einem Jahr noch war. Die AfD ist vor allem durch diesen Protest im Januar und Februar abgestürzt einfach.
Und zwar gewaltig.
Und zwar ziemlich ordentlich.
Ich wurde erst letztens wieder von einem Journalisten gefragt, quasi warum hatten die Enthüllungen von Korrektiv und diese Massenproteste von Millionen auf den Straßen keine Auswirkungen. Und ich so, hatten sie? Wieso merkt das keiner?
Sie hatten Auswirkungen, ja. Und damit wollen wir nicht negieren, dass die AfD gefährliche Wahlsiege in Sachsen, Brandenburg und vor allem auch in Thüringen erzielt hat. Das soll das ja nicht verleugnen. Aber gleichzeitig darf man auch nicht immer nur der AfD den Gefallen tun, sonst würden sie immer steigen und immer weiter nach oben, nach Macht greifen. Die AfD ist seit diesen Protesten um einige Prozent gefallen in den Umfragen und stagniert jetzt auch seitdem. Die Partei hat gerade
sich nicht erholt.
Die hat sich davon nicht erholt. Und das zeigt, das einzige wirklich Effektive in den letzten Jahren, was gegen die AfD getan wurde, war zivilgesellschaftliches Engagement, zivilgesellschaftlicher Protest. Darüber hat Thomas geschrieben, weil das eben Weil darüber irgendwie so wenig geredet wird. Es scheint so ein gegebener Fakt zu sein, als würde die AfD immer stärker werden. Aber das ist einfach nicht so, das stimmt nicht.
Und alle tun so.
Und auch etablierte Medien, auch Medien, denen man auf gar keinen Fall unterstellen würde, dass sie irgendwie mit der AfD sympathisieren, auf keinen Fall. Aber auch diese Medien, und das sieht man selbst bis in linke Medien, bis Medien wie die Taz hinein, sieht man das zum Teil, dass da so als der overarching, die alles überbordende Wahrheit sozusagen, wird genommen, dass die AfD stark ist und stärker wird gerade. Und das stimmt halt einfach nicht. Deswegen war dieser Artikel wahrscheinlich auch so beliebt, weil das mögen, glaube ich, unsere Leserinnen und Leser immer sehr, wenn wir auch mal was ansprechen, was so sonst ein bisschen untergeht bei den anderen Medien.
Mhm.
Genau. Was ich zu dem Thema gemacht hatte, das war tatsächlich ein bisschen ironisch. Und ich hatte, nachdem diese ganze Trump-Sache durch war, ich gerade auf dem Weg ins Bett war, hatte ich schon ein bisschen zwischendurch angefangen, mir im Kopf zu überlegen, ob ich dann, wenn die Ampel dann, damals war es ja noch nicht klar, dass sie auseinanderbricht, vorbei ist, einen größeren Artikel mit so Rückblick und wir schauen mal in den Koalitionsvertrag, was haben sie gehalten, was nicht, schreibe, hatte ich dann Thomas auch schon gesagt. Und dann am selben Abend ist die Ampel tatsächlich zerbrochen und dann wurde der Artikel auf einmal sehr viel drängender als gedacht. Aber wir haben ihn dann trotzdem gebracht. Und da habe ich einige Punkte einfach aus dem Koalitionsvertrag mir mal angeschaut und mal nachgeprüft, was genau ist denn davon jetzt eigentlich eingehalten worden und was nicht. Denn das fehlt mir manchmal so ein bisschen. Also klar, der Koalitionsvertrag wird aufgestellt, da wird viel darüber berichtet, was sie alles vorhaben, was alles Tolles geplant ist. Aber am Ende einer Regierung auch mal zu schauen, okay, was ist denn jetzt eingehalten worden? Das fehlt oftmals. Und das haben wir dann versucht, so ein bisschen mit diesem Artikel nachzuforschen. Und der Artikel wurde, glaube ich, auch ganz gut aufgenommen, aber zum Teil auch kritisch und zwar gleich von mehreren Seiten. Denn manche haben mir gesagt, dass die Ampel noch zu gut weggekommen ist oder dass zum Beispiel auch die FDP da nicht genug kritisiert wurde in dem Artikel, auch wenn das Ziel des Artikels eigentlich nicht war, die FDP zu kritisieren, sondern generell einen Rückblick zu geben. Andere haben gesagt, dass wir zu negativ berichtet hätten über die Ampel, dass wir zu viele negative Seiten heraus. Aber genau das war eigentlich auch die Idee dahinter, dass man eben zeigt, es ist differenzierter als diese einfachen Schwarz-Weiß-Wahlkampf-Wahrheiten. Denn man muss sagen, die Ampel hat ein paar Dinge auch einfach gut gemacht. Die sind relativ geräuschlos über die Bühne gegangen. Aber sie hat einige Dinge, die sie versprochen hat, auch gemacht. Zum Beispiel den Mindestlohn anzuheben. Das hat sie gemacht, ohne dass es sonderlich so großes Theater gemacht hat wie bei vielen anderen Sachen. Oder ein Thema war auch, dass...
Der erneuerbare Energieausbau hast du, glaube ich, gar nicht gehabt in dem Artikel, aber den kann man auch loben.
Den hatte ich gar nicht erwähnt. Ich hatte das Thema Klimaschutz, das war im Koalitionsvertrag ein bisschen komisch behandelt, denn es war so diese Formulierung von der Kohleausstieg wird idealerweise vorgezogen. Das war schon in der Formulierung sehr shady und ist dann auch einfach nicht passiert. Das war wiederum auch ein Kritikpunkt, aber zum Beispiel der Ausbau von erneuerbaren Energien, der wurde zum Teil deutlich übererfüllt, die Ziele. Andererseits andere Projekte, die Ampel machen wollte, ich glaube sehr bekannt war dann auch die Kindergrundsicherung, hat die Ampel überhaupt nicht gebracht. Oder auch der soziale Wohnungsbau zum Beispiel, da ist die Ampel ganz, ganz weit hinter ihren Zielen zurückgeblieben. Das sind Themen, wo die Ampel sehr, sehr schlecht regiert hat, aber über das wir nicht so viel geredet haben trotzdem, weil es eben soziale und linke Themen sind und die viele Medien gerade geprimed auf eher rechte Themen wie Migration sind oder innere Sicherheit und so weiter. Aber auch diese Themen, vieles Soziales ist einfach auch liegen geblieben und das ist ein großes Problem, über das noch nicht genug geredet wurde. Und deswegen hatte ich dann eben einen differenzierten Artikel darüber geschrieben und der kam eigentlich auch ganz gut an.
Du hast 19 Punkte angeschaut und dann halt eingeordnet als eingehalten, teilweise gehalten oder nicht gehalten.
Ja, genau. Und das war dann sogar relativ gleichmäßig verteilt fast. Dadurch ist der Artikel ganz gut angekommen, haben auch noch viel mehr dann zu dem Thema gemacht, noch Videos gedreht und so weiter. Einen weiteren Artikel, der so ein bisschen mit dem ganzen Thema zu tun hat, der so ein bisschen auch mit diesem heimlichen Absturz der AfD indirekt zu tun hat, ist dieser Artikel zum Rechtsruck von oben. Den hast, glaube ich, auch du geschrieben, Thomas.
Ja.
Da ging es darum, dass in der CDU, dass die CDU ja offensichtlich weiter nach rechts rückt aktuell. Und dass das aber eigentlich von vielen Mitgliedern, vor allem von vielen Wählerinnen und Wählern der CDU, so gar nicht gewollt ist. Dass die an sich eher liberalere oder gemäßigtere Kandidaten oder Politiker, wie zum Beispiel Hendrik Wüst in NRW oder auch Daniel Günther in Schleswig-Holstein, unterstützen. Und dass sie gar nicht so sehr auf dieser Hardcore-Friedrich-Merz-Rück-nach-rechts-Schiene sind. Aber dass sich aus irgendeinem Grund in dieser wahrscheinlich auch irgendwo Berliner Bubble oder in dieser Parteispitzen-Bubble sich gerade alle einreden, dass es jetzt gerade extrem wichtig ist, wieder konservativer und wieder härter durchzugreifen und dass dann die Leute schon wieder zurückkommen, was natürlich nicht stimmt. Ja, die CDU hat, die Wahlerfolge, die CDU hatte in letzter Zeit, waren, wenn überhaupt, so ein bisschen in Sachsen, wo sie die AfD knapp geschlagen haben und das auch nur, weil ganz viele deutlich progressiver und liberaler eingestellte Menschen die Partei gewählt haben, um eben noch stärkere AfD zu verhindern oder zumindest auszugleichen. Das haben ja auch Umfragen nach der Wahl gezeigt, dass für über 50% der Menschen das wichtigste Wahlmotiv eben genau das war. Das ist kein gutes Zeichen für diesen Rechtskurs der CDU, denn wenn man das mal rausrechnet, könnte auch der CDU ein ganz schöner Einbruch drohen, wie es eben zum Teil ja in Brandenburg auch passiert ist, wo eben die SPD wiederum von diesem Effekt profitiert hat, dass alle die Partei gewählt haben, um die AfD zu verhindern.
Genau, ich habe argumentiert, dass Leute, die Rechtspopulismus verwenden, sagen halt immer, ja, das ist das, was das Volk will und ich spreche den Leuten nur auf den Mund, oder wenn Leute Populismus sagen, denken sie auch immer mit, ah, das ist beliebt, aber es ist nicht beliebt.
Ja.
Also viele Umfragen und auch innerhalb der CDU wünschen sich eher einen Mittekurs.
Ja,
und wenn die Union jetzt die Wahl gewinnt, wonach es zurzeit aussieht, wird sie das interpretieren als, ah, die Leute wollen eine rechtere Union. Aber zu großen Teilen stimmt das halt einfach nicht. Und selbst viele Unionswähler wählen die Union nicht, weil sie rechter ist, sondern nur, weil sie halt dann in deren Augen die einzige Alternative ist zu den Ampelparteien und zur AfD.
Ja.
Das ist das kleinere Übel. Und nicht wegen des Rechtspopulismus, sondern trotz des Rechtspopulismus. Und viele argumentieren, wenn die CDU einen Mittekurs wie von einem zum Beispiel Günther oder Wüst fahren würde, könnte sie noch mehr Stimmen holen.
Ja, das merkt man ja auch daran, dass Friedrich Merz eigentlich keineswegs ein sehr sonderlich beliebter Kanzlerkandidat ist. Er hat schon aktuell bessere Werte als Olaf Scholz oder auch Robert Habeck, was aber zu großen Teilen auch einfach daran liegt, dass Habeck und Scholz gerade beide mit dieser Ampelkatastrophe sehr behaftet sind.
Und die sind halt so unbeliebt, dass sie unbeliebter sind als Merz.
Dass sie noch unbeliebter sind als Merz, aber wenn man sich die Umfragen dazu anschaut, das ist auch oftmals wieder maximal so irgendwas in Richtung Protestwahl, denn für viele, also es gibt ja diese Kanzlerumfragen, wenn der Kanzler direkt gewählt werden könnte, wen würde man wählen? Und es ist eigentlich immer in schöner Regelmäßigkeit, ist Merz so knapp vor Habeck und Scholz, aber die Möglichkeit, keiner von den dreien, ist immer die stärkste. Und das ist ja, das zeigt ja genau das, was wir gerade besprechen, dass auch Friedrich Merz vielleicht nicht mal ein Drittel der Menschen hinter sich hat. Und das auch größtenteils nur wegen des Effekts, dass er eben einfach nicht in der Ampel ist. Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen pessimistisch. Ich glaube nicht, dass die Union da ein großes Umdenken machen wird bis zur Wahl und auch danach nicht. Das müssen wir einfach weiter kritisieren. Auch dann, wenn es zu einer Merz-Regierung kommt, wonach es ja aktuell sehr stark aussieht. Kann sich alles noch ändern, aber genau, ein Unterthema von diesem ganzen Ampel-Rücktritt, was ein bisschen untergegangen ist dann dadurch leider, ist das Thema AfD-Verbot. Beziehungsweise die Prüfung des AfD-Verbots, die wir ja vor mittlerweile über einem Jahr schon angefangen hatten anzuschubsen mit unserer Petition damals, wo wir über 800.000 Unterschriften gesammelt haben, dafür, dass der Bundesrat, zumindest in unserer Variante, beantragen soll beim Bundesverfassungsgericht, dass eine Prüfung eines AfD-Verbots durchgeführt werden soll. Seitdem hat sich natürlich extrem viel getan. Seitdem gab es unter anderem auch im Bundestag eine solche Initiative von mehreren Abgeordneten initiiert. Und für diese Initiative sind das natürlich auch wichtige und eher nicht so gute Neuigkeiten gewesen, dass sich der Bundestag jetzt vorzeitig auflöst. Und Thomas, du hattest da einen Artikel geschrieben, aber dann haben sich die Nachrichten so schnell überholt, dass du am nächsten Tag gleich den nächsten Artikel dazu schreiben musstest mit dem Update oder am selben Tag noch. Vielleicht kannst du ganz kurz mal den aktuellen Stand, was das jetzt bedeutet für AfD-Verbotsverfahren, hier uns wiedergeben.
Ich sag euch, es ist noch nie ein Artikel so schnell hat sich überholt wie der da. Also ich habe ihn veröffentlicht und eine Stunde später war quasi alles nicht mehr richtig. Ja, ich wollte den Update schreiben, was es halt fürs AfD-Verbotsverfahren heißt, also mit dem Bundestag. Weil ein paar Abgeordnete um den CDU-Abgeordneten Wanderwitz wollten ja einen Verbotsantrag einbringen. Ich habe die ja auch vor einem Monat getroffen in Berlin und da haben wir unsere Petition überreicht an die.
Hat im letzten Podcast kurz besprochen, ja.
Genau. Und nur quasi, ihr werdet euch erinnern, so ein bisschen Rückbezug darauf. Und genau, ich hatte zuerst geschrieben, ja, es kann das passieren und wir werden sehen, aber wirklich eine Stunde, nachdem ich diesen Artikel veröffentlicht hat der Verfassungsschutz gesagt, dass sie das Gutachten, auf dem sehr viel hing, nach hinten verschieben werden. Also der Verfassungsschutz hatte vor, jetzt im November höchstwahrscheinlich die Hochstufung der gesamten AfD als gesichert rechtsextrem bekannt zu geben. Und wenn die gesamte AfD gesichert rechtsextrem ist, dann hätte das für viele Abgeordnete halt dann auch geheißen, dass, ja, jetzt muss sie verboten werden. Ich meine, das ist auch so ein bisschen die Logik davon. Das hat ja auch das Bundesverwaltungsgericht in Münster gesagt. Der Verfassungsschutz soll nur Beweise sammeln und beobachten. Und wenn sie feststellen, dass jemand gesichert rechtsextrem ist, dann ist es die Aufgabe der Politik, diese Parteien zu verbieten unter Umständen. Und dieses Gutachten wird jetzt nach hinten geschoben und das Argument ist, dass, weil die Wahl vorgezogen wurde, wäre diese Hochstufung jetzt zu nah an der Wahl und würde die Chancengleichheit der AfD gefährden. Und sie sagen, das dürfen sie nicht quasi vor der Wahl sowas verkünden. Viele juristische Experten halten das für Quatsch. Ja. Ich habe eine Stunde, bevor wir den Podcast hier aufgenommen haben, am 27. auch einen Artikel dazu veröffentlicht, dass das ein Fehler ist. Also, dass der Verfassungsschutz der AfD hilft. Denn die Aufgabe vom Verfassungsschutz ist nicht, wahrscheinlich gesichert rechtsextreme Parteien zu schützen vor dem Wählerwillen, dass sie gesichert rechtsextrem sind, sondern es ist ihre Pflicht zu warnen, wenn eine Partei gesichert rechtsextrem ist.
Ja, also um das vielleicht noch ganz kurz aufzugreifen. Also es ist ja nicht nur so, dass der Verfassungsschutz das hätte trotzdem machen können. Viele stellen das dann immer so als so eine politische Entscheidung da, als ob man das jetzt im Wahlkampf machen kann oder nicht. Es ist komplett unabhängig vom Wahlkampf von irgendwelchen Parteien, ist es die Aufgabe des Verfassungsschutzes zu informieren. Und es ist dabei auch die Aufgabe, diese Informationen rauszubringen, wenn sie wichtig genug ist, und das ist eine Information, die ist extrem wichtig, gerade für eine Wahlentscheidung. Genau deswegen wäre es ja jetzt eben so wichtig, sie zu veröffentlichen. Und deswegen gibt es sogar manche Expertinnen und Experten, die da sagen, dass diese Nichtveröffentlichung nicht nur eine dumme Entscheidung ist, sondern dass da der Verfassungsschutz sogar gegen das Verfassungsschutzgesetz verstoßen könnte damit.
Ob man die Einstellung teilt oder nicht, so haben sie jetzt entschieden. Ja. Und dadurch, allein dadurch ist quasi der Antrag von Wanderwitz im Bundestag diesen Monat basically gestorben, weil sie hätten diesen Push gebraucht. Viele Abgeordnete, die SPD beispielsweise, hätte gesagt, ja, wenn das die Hochstufung kommt, dann sind wir für das Verbotsverfahren. Kam jetzt aber nicht. Und natürlich ist jetzt auch einfach de facto ein bisschen zu wenig Zeit dafür. Also ja. Wir haben, was weiß ich, noch 2-3 Sitzungen im Bundestag. Die werden am 4. Dezember, werden sie drüber reden im Bundestag. Aber es ist unklar, ob sie es überhaupt schaffen, noch überhaupt drüber abzustimmen. Und das war das Update. Und das musste ich, das alles, was ich jetzt gesagt habe, war nicht in der ursprünglichen Fassung, sondern musste ich danach arbeiten.
Mhm. Und was man eben leider auch dazu sagen muss, ist, dass es unklar ist, wie es dann nach den Wahlen weitergeht mit dem Thema. Das, ihr habt es bestimmt schon mitbekommen. Marco Wanderwitz ist der Initiator dieser, oder einer der wichtigen Initiatoren dieser Bundestagsaktion. Und der ist ein sächsischer CDU-Abgeordneter, also sicherlich auch keiner, der jetzt unbedingt dem Linksextremismus verdächtig ist. Aber dennoch hat er so viel Gegenwind bekommen, unter anderem wegen seiner klaren Position gegen die AfD, auch aus anderen Gründen noch, dass er nicht wieder antreten wird, weil er einfach...
Und mit Gegenwind heißt es Drohungen und Angriffe auf seine Familie. Er
genau,
zieht sich zurück, weil er seine Familie nicht schützen möchte.
Gegenwind heißt nicht, dass er ein paar kritische E-Mails bekommen hat oder sowas, sondern es geht da um konkrete Drohungen. Und das finde genau. Ich auch, wir hatten ganz am Anfang von der Folge über das Thema gesprochen, wie stirbt denn eigentlich so eine Demokratie? Ich glaube, dass dieser Fall von Wanderwitz, da können wir live zuschauen, wie sowas stirbt. Denn das ist eine kritische, konservative Stimme aus Sachsen, die einfach nicht mehr im Bundestag vertreten sein wird. Und das ist ich als Sachse, der sicherlich nicht CDU wählt, finde das extrem schade. Finde das sehr, sehr, sehr beängstigend auch, dass solcher Entwickler, dass sowas ein Argument ist, nicht wieder anzutreten. Das sagt er auch ganz explizit so. Das ist ja nicht irgendwie, dass da irgendwas vorgeschoben wird. Das ist einfach der Grund dafür. Das finde ich krass. Deswegen ist unklar, wie es mit dem Thema nach den Wahlen weitergeht. Wir können da jetzt gerade noch nicht irgendwas groß euch versprechen. Das Einzige, was wir euch vielleicht ein bisschen versprechen können, ist, dass wir an dem Thema weiter erstmal dranbleiben werden. Dass es uns auch wichtig ist, dass das Thema auch im Wahlkampf möglichst wieder eine Rolle spielt. Wir haben dazu auch schon was Kleines in der Pipeline. Mehr kann ich jetzt gerade noch nicht teasern, weil noch nicht ganz klar ist, wie es laufen wird. Aber es wird nicht das letzte Mal sein, dass ihr von dem Thema hört. Es wird aber auch nicht einfacher werden mit dem Thema. So viel können wir, glaube ich, schon sagen.
Ja, wir halten euch auf dem Laufenden.
Genau, okay, wir sind jetzt schon wieder eine gute halbe Stunde in der Aufnahme. Nutzen wir die Chance mal für ein kleines Spiel zum Durchatmen auch für uns. Und das Spiel passt so ein kleines bisschen in Themen, die wir heute schon hatten, rein. Und zwar geht es um, ist der Titel des Spiels CDU oder AfD? Natürlich ein bisschen ketzerisch formuliert, aber es geht in dem Spiel darum herauszufinden, wir bekommen so kleine Zitatfetzen jetzt gleich hier enthüllt. Und wir müssen herausfinden, ob es das neue Grundsatzprogramm der CDU von 2024 ist oder ob es das Grundsatzprogramm von der AfD ist. An der Stelle, bevor wir noch weiter in das Spiel reingehen, ein Shoutout an Raphael, besser bekannt als Hanni Balekta, für Leute, die in den sozialen Medien unterwegs sind. Er hat dieses Spiel erfunden und hat uns sehr freundlicherweise seine Recherchen zur Verfügung gestellt. Ihr könnt das Spiel selbst auf seiner Website spielen. Auch noch, wir machen das jetzt nur in sehr kleinen Ansätzen hier, da sind noch viel mehr Varianten drin. Diese Website werden wir in den Shownotes verlinken. Genau, großes Dankeschön an ihn nochmal. Ja, jetzt gehen wir aber direkt mal rein in das Spiel. Also es geht im Prinzip darum, wir werden jetzt zwei Aussagen vorlesen und eine dieser Aussagen ist zu dem Thema aus dem CDU-Grundsatzprogramm und die andere Aussage ist aus dem AfD-Grundsatzprogramm. Und es steht hier nicht da, also wir wissen nicht, welche ist. Wir haben dann, der liebe Dan, Grüße gehen raus, hat uns das hier als Spoiler geschickt. Das heißt, wir werden, nachdem wir es vorgelesen und überlegt haben, werden wir es dann erfahren. Aber genau, ich würde einfach mal anfangen. Die erste Kategorie ist, und ich sage das in Anführungsstrichen, die sogenannte Gender-Ideologie. Partei A sagt in ihrem Grundsatzprogramm, die Gender-Ideologie marginalisiert naturgegebene Unterschiede zwischen den Geschlechtern und wirkt damit traditionellen Wertvorstellungen und spezifischen Geschlechterrollen in den Familien entgegen. Und Partei B sagt, einen ideologischen Gender-Begriff lehnen wir ab. Das biologische Geschlecht ist eine naturwissenschaftliche Tatsache und nicht veränderbar. Deshalb halten wir an der rechtlichen Unterscheidung der beiden biologischen Geschlechter fest. Und dann steht hier noch die Seitenzahl dahinter, aber die hilft uns nichts.
Jo.
Ja.
Die Sache ist die, inhaltlich sagen sie im Grunde genommen dasselbe. Ja. Ideologischer Genderbegriff oder Genderideologie ist kein Unterschied. Aber das A ist halt ein bisschen heftiger formuliert und deswegen sage ich, das erste war von der AfD und das zweite von der CDU.
Ich bin da tatsächlich auch dabei. Ich würde es schon an der Formulierung an sich festmachen, wobei ich ein bisschen auch, also es ist schon ein bisschen erschreckend, wie nah die CDU da dran ist, wenn es überhaupt so ist, so rum.
Ja, es ist inhaltlich fast dasselbe. Die mutmaßlich AfD sagt halt traditionelle Wertvorstellungen und Genderideologie und hat einfach mehr diese deutlichen Buzzwords und
ja, stimmt.
CDU sagt dasselbe, nur ein bisschen durch die Blume.
Okay, dann schaue ich mal.
Harmloser.
Ich mache jetzt mal die Auflösung auf. Genau, du hast komplett recht. Die erste war von der AfD mit dem Gender-Ideologie und mit den Buzzwords und der zweite von der CDU. Also noch können wir es erkennen, aber noch ein, zwei neue Grundsatzprogramme und das könnte schon schwierig werden. Ich sehe gerade, wir hatten hier jetzt extra aufgeschrieben, in welcher Reihenfolge wir es vorlesen. Ich habe es genau falsch rum gemacht.
Yes, dann tauschen wir halt.
Dann tauschen wir. Dann machst du jetzt den nächsten Block vorlesen.
Oh, wir bleiben bei Gender, aber Gendersprache. Und Partei A sagt, die Partei einfügen, lehnt die behördlich verordneten geschlechterneutralen Worterfindungen als Eingriff in die natürlich gewachsene Kultur und Tradition unserer Sprache ab. Und die was andere Partei sagt, wir wollen, dass in allen Behörden, Schulen, Hochschulen und anderen staatlichen Einrichtungen sowie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine grammatikalisch falsche Gendersprache verwendet wird.
Okay, auch das wieder inhaltlich im Prinzip dasselbe.
Beide fordern ein Gender. Beide Parteien, die gegen Sprachverbote sind, fordern hier Sprachverbote.
Ja, natürlich. Wen überrascht das? Ich würde auch hier wieder aufgrund der Formulierungen sagen, dass Partei A, also der erste, mit so Begriffen wie die natürlich gewachsene Kultur und Tradition, das hat so ein bisschen Höcke-Vibes. Ja, ja. Das deutsche Volk mit seiner natürlich gewachsenen Kultur und so. Dass das noch von dem Wording her ein bisschen eher Richtung AfD kippen sollte. Aber man sieht auch hier wieder, inhaltlich ist es gleich. Also ich würde sagen, A ist das erste ist AfD, das zweite ist CDU.
Bin ich auch d'accord. Es ist halt, wenn es ein bisschen mehr nach NS-Vibes klingt, ist es der AfD. Und wenn es ein bisschen behördlicher klingt, dann ist es die CDU.
Und ich enthülle, ja, haben wir wieder genau richtig gelesen. Okay, dann gehen wir weiter zum dritten Thema. Das ist das Thema Vermögenssteuer. Partei A schreibt, Familienunternehmen wollen wir in der Erbfolge nicht in der Substanz belasten und Unternehmensnachfolge vereinfachen, damit auch die nächste Generation das Unternehmen weiterführen kann. Eine Vermögenssteuer lehnen wir ab. Und Partei B schreibt, die Partei will die derzeit zur Erhebung ausgesetzte Vermögenssteuer und die Erbschaftssteuer abschaffen. Beide sind Substanzsteuern, das heißt, sie werden unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Steuerbürgers erhoben.
Ja, also inhaltlich wieder exakt dasselbe. Um ehrlich zu sein, ist halt, wenn wir nach derselben Logik wie gerade geben, ist A wieder AfD und B wieder CDU.
Wahrscheinlich, ne? Wobei ich so ein bisschen, also ich glaube, ich habe es bis zum vorletzten Wort gedacht, dieses Leistungsfähigkeit des Steuerbürgers, das klingt so ein bisschen auch so wie, ja, die AfD, die eben so den, ich weiß nicht, irgendwie so habe ich das Gefühl manchmal, dass AfD-Wähler auch so ein bisschen masochistisch sind und gerne so wie so, ja, dass der Steuerbürger und das Wahlvolk und sowas behandelt werden. Deswegen, und weil ich nicht glaube, dass Dan schon wieder die gleiche Reihenfolge gemacht hat. Ich glaube, ich würde deswegen diesmal für andersrum tippen.
Andererseits quasi in der Substanz belasten klang schon wieder sehr bürokratisch, aber dann quasi die nächsten Generationen weiterführen können, das klingt halt schon wieder sehr genealogisch, wie es die AfD gerne macht.
Stimmt auch wieder.
Dann frischen wir es auf und ich bleib beim AfD-A. Und du kannst gerne wechseln.
Dann wechsle ich mal und wir schauen. Mhm. Ich enthülle die Lösung.
Du hast recht gehabt.
Diesmal ist es tatsächlich andersrum, ja. Aber man merkt es schon, wenn das so ein Thema ist, also bei Gendersprache ist diese Buzzword-Dichte noch ein bisschen höher, aber bei so einem Thema wie Vermögenssteuer wird es immer schwieriger, die Parteien auseinanderzuhalten. Ja, mach gerne mal noch das nächste Thema.
Mhm. Familie. Partei A sagt, wir stehen zum Leitbild von Ehe und Familie. Wir wollen Familien dabei unterstützen, Werte zu vermitteln. Familien sind die Keimzelle der Gesellschaft und Grundlage für deren Zusammenhalt. In Ehe und Familie übernehmen Menschen Verantwortung füreinander, für Kinder und älter werdende Eltern. Und die Partei B sagt, die Partei bekennt sich zur traditionellen Familie als Leitbild. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes. In der Familie sorgen Mutter und Vater in dauerhafter gemeinsamer Verantwortung für ihre Kinder. Die originären Bedürfnisse der Kinder, die Zeit und Zuwendung ihrer Eltern brauchen, stehen dabei im Mittelpunkt.
Okay, ja, ist auch inhaltlich wieder sehr ähnlich. Ich finde so ein kleines bisschen in der zweiten Variante ist nochmal diese Betonung auf Familie, Mutter und Vater, also diese sehr klare Botschaft, eine Familie muss Mutter, Vater und Kinder sein. Es gibt keine alternativen Familienmodelle. Für mich klingt das wieder ein bisschen mehr noch nach AfD. Wobei auch das, es würde mich absolut gar nicht wundern, jetzt im Vakuum betrachtet, wenn das absolut, das ist genauso in der CDU, im CDU Grundsatzprogramm stehen würde.
Mhm. Ich würde auch quasi, ja, beide sprechen vom Leitbild. Die Partei B hat traditionelle Familie geschrieben und betont nochmal Mutter und Vater in dauerhafter gemeinsamer Verantwortung. Deswegen würde ich auch B AfD sagen. Und ich habe auch ein bisschen die Theorie, dass in den Zitaten wird immer die Partei also quasi der Name der Partei wurde hier zensiert für uns. Die AfD betont, glaube ich, die ganze Zeit, dass sie die AfD ist.
Das stimmt, ja. Das ist auch so ein bisschen Narzissmus, Parteinarzissmus steckt da auch drin. Ich glaube, was ich noch, bevor wir es auflösen, aber beim ersten Zitat auch sehr bemerkenswert finde, ist, dass Menschen in Ehe und Familie Verantwortung füreinander übernehmen. Ich finde es sehr interessant, dass welche Partei auch immer das ist, irgendwie so ein bisschen impliziert, dass Menschen sonst eher nicht Verantwortung füreinander übernehmen, sondern dass es nur in Ehe und Familie gehen soll. Ich bin kein konservativer Mensch. Vielleicht ist es auch einfach eine andere Lebenseinstellung. Ich finde das immer wieder sehr spannend. Aber gut, lösen wir auf, was die richtige Antwort ist. Und du hast recht. Ich habe gar keinen Standpunkt ergriffen am Ende. Aber du hattest recht.
Ich glaube, du hast mir einfach zugestimmt.
Ich habe dir einfach zugestimmt, ja. Genau, das zweite mit dem, du hast es richtig gesagt, dass mit dem, die AfD, wissen wir jetzt, bekennt sich zur traditionellen Familie. Und ja, auch, dass nochmal betont wird, dass es Mutter und Vater sind. So eine kleine Nuance ist es wieder, an der man es vielleicht doch festmachen kann. Aber wie ich schon meinte, so ist es, wenn man das jetzt nicht so gegenübergestellt sehen würde, wäre es, glaube ich, sehr schwer, das zuzuordnen. Genau, wir hatten jetzt vier Beispiele, vielleicht noch eine der Bonuskategorien. Wir hatten noch zwei Bonuskategorien hier aufgeschrieben. Ich würde einfach mal sagen, ich lese mal hier das erste vor, da geht es ums Thema NATO-Bundeswehr, also nochmal ein anderes politisches Gebiet. Die erste Partei sagt,
mal ein bisschen auf.
Wir setzen uns dafür ein, den europäischen Teil der Atlantischen Allianz deutlich zu stärken. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es unabdingbar, die militärischen Fähigkeiten der deutschen Streitkräfte wiederherzustellen, um Anschluss an die strategischen und operativen Erfordernisse zu finden. Und die andere Partei schreibt, Deutschland muss sich in den Realitäten der veränderten Weltlage stellen und dabei auch seiner Führungsverantwortung gerecht werden. Dafür müssen wir wieder in der Lage sein, das eigene Land, die Partner in der EU und das NATO-Bündnis gemeinsam mit unseren Partnern zu verteidigen. Wir brauchen modern ausgerüstete, kampfstarke, durchhaltefähige Streitkräfte und eine gut ausgebildete Reserve.
Ja, das ist jetzt vielleicht tatsächlich auch die schwierigste.
Ja, ich habe wieder so eine leichte Tendenz zu, dass das erste Zitat die AfD ist, wegen so Formulierungen wie militärische Fähigkeit der deutschen Streitkräfte,
ja,
den europäischen Teil der Atlantischen Allianz, also dass so ein bisschen auch, dass so ein EU und NATO gar nicht namentlich erwähnt werden, weil die AfD weiß, dass das Triggerbegriffe für ihre potenzielle Wählerinnenschaft ist. Aber auch
genau,
das.
Genau, bei B sagt Partner in der EU und NATO und die AfD ist nicht so ein großer Fan von NATO und der EU, aber die CDU würde das definitiv betonen. Also bin ich auch deiner Meinung, also dass Partei A ist die AfD und Partei B.
Okay, dann enthüllen wir es mal. Ja, auch hier liegen wir wieder richtig. Okay, ein Hinweis noch, den wir betonen sollten, ist, natürlich hat der liebe Dan, beziehungsweise auch schon vorher der liebe Hanne Badekta, haben diese Zitate so rausgesucht, dass die konkreten Hinweise, welche Partei das jetzt ist, nicht mehr drin sind. Ja, das ist, wenn man das Wahlprogramm jetzt wirklich lesen würde, würde man es natürlich viel deutlicher erkennen, weil dann immer wieder das drin steht oder weil dann steht, die AfD sagt das und das. Ich glaube, so ein bisschen mein Fazit ist, der Unterschied ist noch erkennbar. Man kann es an gewissen Wörtern erkennen, gerade wenn man wie wir sehr viel sich mit dieser AfD-Sprache beschäftigt, wenn man sehr viel analysiert, wie die AfD Wahlkampf macht, dann erkennt man gewisse Buzzwords schon noch. Aber was
und
ich spannend
du lagst ja auch mit allen richtig.
Genau, stimmt. Ich hatte, glaube ich, alles richtig und du hattest auch fast alles, außer bei, ich glaube, bei Vermögenssteuer waren wir uns uneinig.
Ja, genau.
Aber ich weiß, ich halt sehr beeindruckend finde an diesem Experiment ist, dass es wirklich inhaltlich nur noch sehr marginale Abweichungen voneinander gibt, zumindest bei diesen herausgesuchten und herausgepickten.
Es sind, genau, muss ich auch noch dazu sagen, das sind eben genau die Stellen herausgepickt, in denen die sich einig sind. Es gibt genug, wo sie natürlich Diskrepanzen haben. Ja.
Ja, es gibt viele Themen und das Ziel ist natürlich auch nicht, hier so zu tun, als wäre die CDU genauso schlimm wie die AfD. Das hört man in vielen Kreisen immer mal wieder, dass das so sei, aber die CDU ist am Ende des Tages eine demokratische Partei. Das ist eine Partei, die auch vieles falsch macht, nicht nur im Sinne von, dass ich nicht der Meinung bin, sondern auch, dass sie unserer Ansicht nach im Kampf gegen Rechtsextremismus oftmals die falschen Schlüsse zieht. Das hatten wir vorhin auch schon ausführlich diskutiert, dass sie in die falsche Richtung geht und dass sie, glaube ich, auch missinterpretiert, dass viele Leute sie gerade wählen, die einfach von der Ampel genervt sind oder die andersrum auch gerade die AfD eben nicht gewählt haben wollen. Aber wir wollen damit trotzdem, oder unser Fazit oder mein Fazit zumindest, ich will das dir gar nicht aufdrängen, Thomas, aber mein Fazit ist, ja, dass die CDU sich sehr bedenklich entwickelt hat. Dieses Grundsatzprogramm wurde ja auch viel kritisiert. Und dass die Partei wirklich aufpassen muss, nicht zu einer AfD 2.0 zu werden. Denn wenn sie das wären, werden die Leute AfD wählen und nicht CDU. So einfach ist das.
Ja, das zeigen auch die Studien. Und in einigen Aspekten, und das kann man daran zeigen, haben sie sich halt ein bisschen angenähert und diesen Rechtsruck gemacht, den wir auch vorhin schon kritisiert haben. Aber genau, es gibt mehr als genug. Die CDU ist eine demokratische Partei und es gibt mehr als genug Menschen in der CDU, Wir hatten zum Beispiel Wüst und Günther erwähnt, die eben einen anderen Ausblick da haben. Total. Und das ist kein, die AfD und die CDU sind quasi das Gleiche. Damit solltet ihr auf jeden Fall hier nicht rausgehen.
Ja, genau. Wir sind jetzt schon ein gutes Stück drin. Wir haben noch ein Thema, das wird vielleicht jetzt ein bisschen knapper, obwohl ironischerweise dieses Thema unser meistgeklickter Artikel des Monats war.
Und zwar mit großem Abstand.
Und deswegen war natürlich davon ausgegangen, dass es viele sehr interessant fanden, das Thema. Und zwar ging es um etablierte Medien und wie auch diese Medien, ähnlich wie die CDU, so ein bisschen abdriften.
Da möchte ich euch eine lustige Anekdote erzählen. Den Artikel hat Philipp Kreisel geschrieben und den hat er schon vor 3 Wochen geschrieben und ist dann in Urlaub gegangen. Und ja. Freddy und ich haben über 2 Wochen gebraucht, um den endlich fertig zu machen. Hab ihn dann veröffentlicht und dann wurde es der mit Abstand meistgeklickte Artikel dieses Monats und, glaube ich, des letzten halben Jahres oder so, oder seit August oder so.
Ja, seit der Geschichte von Ibana Khelif, der Boxerin bei Olympia.
Genau,
und
ja.
Da war es noch 30 Grad wärmer, als wir den rausgebracht haben, ja.
Der Titel war der Abstoß der Verlage und diese 5-1 seriösen Medien verbreiten jetzt Desinformation. Philipp hat nämlich argumentiert, dass viele Leute sagen, jo, Fake News ist ein Problem, aber sie gucken dabei nur auf Telegram oder vielleicht die AfD, aber nicht auf große etablierte Medien, die man als journalistisch bezeichnet, die teilweise die größten und einflussreichsten Medien sind in der Branche, aber oft inhaltlich exakt dieselben Narrative und Fake News verbreiten wie in Telegram oder AfD. Und damit wird sich zu wenig beschäftigt. Im Gegenteil, von denen schreibt man ab.
Ja.
Er hat sich die Schwäbische Zeitung rausgepickt, der man einen Rechtsruck unterstellt. Die Berliner Zeitung, nachdem sie von Holger Friedrich und seiner Frau aufgekauft wurde, der als russlandnah kritisiert wird und dementsprechend auch berichten soll.
Der auch eine Stasi-Vergangenheit hat, der Herr Friedrich übrigens.
Ja, der deutsche Ableger der schweizerischen NZZ wird als rechts kritisiert, weil sie teilweise auch wirklich Interpretationen der AfD vertritt und auch faktisch falsche Interpretationen der AfD. Mhm. Und der Thüringer AfD, also der gesichert rechtsextremen AfD. Dann zum Beispiel das Magazin Cicero, das uns zum Beispiel ja auch schon juristisch angehen wollte, weil wir einen von ihnen erfundenen Skandal kritisiert haben mit den AKW-Files. Ja. Alles in den Shownotes, könnt ihr nachlesen. Und verloren haben übrigens. Ja. Und die halt auch schreiben, dass Demokraten sich Verachtung verdient haben und sowas. Also Demokraten in Anführungsstrichen. Und natürlich auch die Axel Springer Welt, gemeinsam mit der Bild, die halt ja auch pausenlos Desinformation verbreitet über den Klimawandel, über Corona. Und das bis ganz nach oben, bis zum Besitzer Döpfner, der wirklich auch rechtspopulistische Aussagen getätigt hat. Und auch, und das möchte ich ganz nochmal betonen, Bild und Welt machen, es ist kein Geheimnis, offensichtlich direkt parteiischen Wahlkampf für die FDP und auch Teile der CDU. Also diese Medien sind pro FDP und CDU und die verbreiten Desinformation dafür und greifen die Grünen mit Desinformation ab. Die spielen schmutzig und wollen, dass diese Parteien gewählt werden. Sie wollen euch manipulieren, dass ihr so abstimmt, wie sie das haben wollen. Das ist kein Geheimnis. Das hat Döpfner hat in einer SMS "Please stärke die FDP" geschrieben, was rausgekommen ist. Und er hat damals sogar gesagt, wenn sie sehr stark sind, können sie in der Ampel so autoritär auftreten, dass sie platzt.
Ja, also das ist genau das, was passiert ist. Ja, das ist genau das Thema, was ich am Anfang besprochen hatte, dass die Pressefreiheit als eine wichtige Säule der Demokratie immer mehr von genau solchen Geschichten untergraben wird. Und ich glaube, auch deswegen war dieser Artikel so beliebt, weil es eben Menschen, ich glaube, viele Menschen spüren sowas besser, als man denkt. Aber das mal so explizit zu sagen, passiert doch relativ selten.
Ja.
Und genau deswegen hatten wir diesen Artikel ja auch, nachdem er lange rumgelegen hat und wir uns lange mit ihm innerhalb der Redaktion rumgeschlagen haben.
Wir wollten es natürlich sauber machen und den ausführlich genug machen, deswegen.
Und wollten auch vor allem nicht, dass er im Donald Trump Ampel News Cycle untergeht so ein bisschen und
ja.
Genau, es hat euch offensichtlich gefallen. Ihr habt, ich glaube, über 50.000 Klicks mittlerweile. Ja, dann sind wir eigentlich schon wieder durch für heute. Wir nehmen schon wieder über 50 Minuten auf. Kommen mal so ein bisschen ins Plaudern, aber das ist ja auch okay.
Dafür ist der Podcast ja auch irgendwo da.
Genau.
Dann danke, dass ihr bei unserer vielleicht vorletzten Folge dabei wart. Also auf jeden Fall die vorletzte Folge in diesem Jahr. Das haben wir nämlich noch nicht entschieden. Also wir haben jetzt auch was ausprobiert mit diesem Podcast, auch dass wir ein bisschen mehr plaudern können, wo man ja in Artikeln keinen Platz hat dafür. Und auch ein bisschen über unsere Arbeit reden können, inhaltlich, aber auch an Kritik und was nicht alles. Es ist halt schon einiges an Aufwand für uns und wir haben noch nicht entschieden, ob wir das Projekt auch 2025 weiterführen. Das würden wir nur machen, wenn ihr das auch toll fandet. Also schreibt uns gern entsprechendes Feedback in die Kommentare per PN oder per Mail redaktion@volksverpetzer.de oder ob wir irgendwas in Zukunft anders besser machen können. Wir haben es gesagt, wir sagen zu oft genau. Das habe ich jetzt auch schon wieder gemacht.
Die ganze Zeit
genau.
Hat
mich immer geärgert. Ich versuche es mir abzugewöhnen. Also ob es
wir sind
im
ja auch
Januar...
keine Profis.
Ja, ja genau. Okay, das war jetzt Absicht, tut mir leid. Genau, ob es im Januar weitergehen wird, haben wir noch nicht entschieden. Das hängt ein bisschen von eurem Feedback jetzt ab. Und das entscheiden wir dann in der Dezemberfolge, in der letzten, in diesem Jahr. Und zur Information, die kommt diesmal nicht am letzten Freitag des Monats raus, das wäre der 27. Dezember, sondern am vorletzten Freitag, am 20. Dezember, damit wir euch ordnungsgemäß noch in die Feiertage verabschieden können, da wird es auch bei uns ein bisschen ruhiger werden.
Jo.
Ansonsten denkt wie immer dran, folgt unseren Social Media Kanälen von Instagram über Facebook und TikTok bis hin zu LinkedIn und YouTube. Die Links dazu findet ihr alles in der Beschreibung unten. Wer keinen Bock auf Social Media hat und uns trotzdem nicht verpassen möchte, wir haben die Volksverpetzer App im Play Store und im App Store, auf der ihr unseren gesamten Content gebündelt findet, einschließlich eine Faktencheck-Datenbank, Feldmeldestelle und vieles mehr, ohne Tracking, ohne Werbung, ohne was zu bezahlen, alles da. Alle Links zu unseren Artikeln und Quellen, die wir in der Folge angesprochen haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. Der Podcast wird produziert von der Podcast- und Social-Media-Agentur Kundenfokussiert. Und denkt dran, Volksverpetzer ist zu 100% crowdfinanziert. Diesen Podcast und auch uns allgemein könnt ihr möglich machen, wenn ihr uns unterstützt unter volksverpetzer.de/unterstützen, ja mit U, oder einfach auf unserer Startseite findet ihr den Link auch sofort. Ein riesiges Dankeschön an euch. Ohne euch gäb's und nicht. Wir freuen uns auf das Feedback, ob wir den Podcast weitermachen. Und der Song am Anfang hieß übrigens Vancouver von Deadline 54. Hört doch da gerne mal rein. Gleich kommen sie nochmal kurz rein. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Wiedersehen, tschüss.
Volksverpetzer. Der Podcast.